NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Andreas Teska. Guten Abend. In der kommenden halben Stunde informieren wir Sie unter anderem über folgende Themen. Die SPD-Vorsitzende Nahles zu Gast bei den Jusos. Die CDU nach den Regionalkonferenzen. Dazu auch unser Kommentar. Gelbe Westen und blaue Augen. Heftige Auseinandersetzungen bei Protesten in Frankreich. Und am Ende der Sendung alles Wichtige vom Sport. Beginnen aber wollen wir in Buenos Aires. Beim G20-Gipfel, der seinen Namen nun wieder zurechtträgt. Angefangen hatte er ja als G19-Gipfel, weil ein Land es nicht geschafft hatte, seine Delegation pünktlich über den Atlantik zu bringen. Karin Bench, jetzt ist Bundeskanzlerin Merkel endlich anwesend bei den Beratungen. Versucht sie denn, ihre ausgefallenen Termine und Treffen nachzuholen?
Ja, den Eindruck kann man schon haben. Das ist wirklich für sie ein absoluter Gesprächsmarathon. Also sie hat heute schon mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen. Sie hat ebenfalls die Präsidenten Modi und Xi aus Indien und China getroffen und ist mit US-Präsident Trump im Gespräch. Also das sind heute viele Treffen, die sie hintereinander wegrattert.
Worum ging es denn beim Treffen mit Putin, um den Konflikt in der Ukraine?
Um zwei Dinge. Einmal ging es um den Krieg in Syrien. Da haben sich beide drauf geeinigt, Merkel und Putin, dass man weiterhin an einer politischen Lösung arbeiten will. Und das Zweite war tatsächlich der aktuelle Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Da hat es hier beim G20-Gipfel keine Einigung gegeben. Das hatten jetzt auch die meisten nicht erwartet. Aber Merkel hat Putin noch mal ganz deutlich gesagt, dass sie doch große Sorgen hat, dass sich dieser Konflikt in Zukunft zuspitzt und dass man das verhindern müsse. Und beide haben dann vereinbart, dass die Gespräche über diesen Konflikt in der Beratungsgruppe weitergehen soll. Deutschland und Frankreich engagieren sich ja schon seit 2014, also nachdem die Russen die Krim annektiert hatten, zusammen mit Russland und der Ukraine in einer Gesprächsgruppe, möchte ich mal sagen. Und da soll dieses Thema jetzt auch thematisiert werden.
Dann schauen wir doch mal auf die Begegnung mit US-Präsident Trump. Der droht ja mit Zöllen auf deutsche Autos. Lassen sich die noch abwenden?
Ja, das muss man mal abwarten, ehrlich gesagt. Wir sind sehr gespannt, was bei dem Gespräch rauskommt. Trump hatte ja tatsächlich ganz aktuell nochmal mit den Importzöllen auf Autos aus Europa gedroht, gerade mit Blick auf den US-Autohersteller GM, der 15.000 Leute entlassen wird. Und insofern war das für Trump jetzt nochmal ganz aktuell auch ein großes Thema. Für Merkel ist es auch eins, denn wenn Trump tatsächlich Importzölle auf Autos verhängen sollte aus Europa, dann wären vor allem deutsche Autobauer davon betroffen, denn zum Beispiel Daimler, BMW, Audi und andere, die verkaufen ja fast 500.000 Autos pro Jahr in die USA. Das heißt also für beide Seiten sehr interessant. Und jetzt muss man mal abwarten, ob sie da vielleicht irgendeine Formel finden, wie sie sich einigen können oder auch nicht.
Viele bilaterale Treffen also, Frau Bench. Aber was ist denn mit den gemeinsamen Beratungen der 20 Staaten? Ist da eine Einigung auf ein verbindliches Abschlussdokument in Sicht?
Ja, das ist tatsächlich der Fall. Es war lange die Frage, gibt es denn überhaupt diesmal eine Abschlusserklärung oder nicht, weil es eben so viele Konflikte im Vorfeld gab. Aber die Unterhändler haben sich auf einen Entwurf geeinigt und es sieht auch danach aus, dass die Staats- und Regierungschefs den unterzeichnen werden. Es muss ja einstimmig passieren. Aber wenn man mal genauer reinschaut in dieses Papier, muss man schon sagen, da gab es riesige Zugeständnisse, vor allem beim Handel, beim Klima und bei der Migration. Also gerade beim Handel zum Beispiel wird es jetzt kein Bekenntnis in diesem Papier gegen Protektionismus geben. Das scheiterte an den USA. Oder auch sollte es eigentlich da reingeschrieben werden, dass es in Zukunft mehr getan werden soll gegen unfaire Handelspraktiken. Da blockierten die Chinesen. Das heißt, es ist im Prinzip ein Papier entstanden, ja, aber es ist sozusagen ein Kompromiss auf niedrigstem Level.
Direkt nach diesem G20-Gipfel beginnt ja die Klimakonferenz in Katowice. Wir haben alle noch die Bilder vor Augen von den heftigen Bränden in Kalifornien. Setzt da vielleicht bei US-Präsident Trump doch ein Umdenken ein in Sachen Klimawandel, das dann Fortschritte ermöglicht?
Also das kann man hier beim G20-Gipfel in Buenos Aires auf jeden Fall nicht beobachten. Denn gerade auch beim Thema Klima waren es die USA, die blockiert haben. Aber nicht nur US-Präsident Trump, der nicht als Klimaschützer bekannt ist, sondern zum Beispiel auch der brasilianische Präsident Bolsonaro tut nicht unbedingt in seiner Politik viel für den Klimaschutz. Das hat natürlich auch wirtschaftliche und industrielle Interessen, die dahinter stehen. Das kann man also nicht sagen, dass hier der G20-Gipfel tatsächlich ein Klimagipfel gewesen ist.
Karin Bentsch vom G20-Gipfel in Argentinien. Vielen Dank. Man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Besonders bei der SPD führt das regelmäßig zu traumatischen Erlebnissen. Als junger Mensch ist der Nachwuchsgenosse bei den Jusos und seine Lieblingsbeschäftigung besteht darin, den Chef der SPD zu ärgern. Im reiferen Alter werden besonders erfolgreiche Genossen dann SPD-Chef und müssen selbst auftreten bei der respektlosen Nachwuchsorganisation. Genau das widerfuhr heute der ehemaligen Juso und aktuellen SPD-Chefin Andrea Nahles. Wie die sich geschlagen hat in Düsseldorf, weiß Doro Blome-Müller.
Ein paar rote Boxhandschuhe gab es für Andrea Nahles als Geschenk. Und Juso-Chef Kevin Kühnert schlug auch gleich Einsatzorte vor, als er die Handschuhe überreichte. Einen für CDU-Bildungsministerin Anja Karliczek und einen für CSU-Innenminister Horst Seehofer. Damit machte er wieder einmal klar, die Jusos sind nicht glücklich mit der Figur, die die SPD in der Großen Koalition macht.
Nach jedem neuen Skandal, den es in dieser Koalition gibt, kommt von der Parteispitze immer nur eines zurück, nämlich: So geht es nicht weiter. Das war jetzt das letzte Mal. Jetzt war es das allerletzte Mal, dass wir das so haben durchgehen lassen. Der Geduldsfaden ist gespannt. Er ist sehr gespannt. Er ist kurz vorm Reißen. Und die Frage, die sich nicht nur viele hier im Raum, sondern in der Partei und auch von unseren Wählerinnen und Wählern nun mal stellen, ist: Wann springen Sie denn eigentlich? Denn wer immer nur Ankündigungsweltmeister ist und versucht, einen Koalitionspartner unter Druck zu setzen, aber nie eine Konsequenz daraus zieht, der landet dann irgendwann als Bettvorleger. Und das möchten wir gerne nicht erleben.
Andrea Nahles wusste, worauf sie sich einließ, als sie, gesundheitlich noch reichlich angeschlagen, ihr Kommen zum Juso-Bundeskongress zusagte.
Ein Juso-Bundeskongress ist ja für eine Parteivorsitzende der SPD kein Wellness-Wochenende. Aber damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Das war es auch schon zu meinen Zeiten als Juso-Vorsitzende nicht. Wir sind ja nicht bei der Jungen Union und deswegen erwarte ich auch hier keine Artigkeiten, sondern dass wir miteinander ringen. Aber bevor wir in das Ringen kommen, möchte ich doch mal sagen, was uns auch verbindet.
Der Kampf nämlich für eine gerechtere Welt, erklärte Nahles weiter und kam nach einem Schlenker zur Europawahl zügig zum großen Streitpunkt zwischen Parteispitze und SPD-Jugendorganisation, der Großen Koalition. Und der Frage, ob die SPD in dieser Regierung richtig aufgehoben ist.
Ich sage aber auch, es gab dann eine Entscheidung. Und das ist der Punkt, mit dem ich nicht leben kann und die Partei auch nicht leben kann. Diese Entscheidung ist im Grunde genommen nicht wirklich akzeptiert worden.
Ein Vorwurf, den Kevin Kühnert so allerdings nicht stehen lassen wollte.
Gerade in der Phase am Anfang, glaube ich, war die Akzeptanz schon hoch. Dass das Gerede über die Große Koalition dann sehr schnell wieder angefangen hat, hatte vor allem, du hast es erwähnt, mit der überaus überschaubaren Performance dieser Großen Koalition zu tun.
Einigkeit gab es dann aber auch. Bei der Frage nach dem Wert von Arbeit, bei einer grundlegenden Änderung der Sozialgesetzgebung, namentlich Hartz IV, und bei den Themen Klima- und Europapolitik. Und zum Schluss auch Annäherung beim Thema aktuelle Regierungspolitik.
So wie es gewesen ist, kann es nicht bleiben. Das ist keine Zukunft für diese Regierung und auch keine für die SPD. Es muss anders werden. Das ist auch ein Versprechen von meiner Seite, auch an die gesamte SPD.
Was konkret anders werden soll. Diese Antwort blieb Andrea Nahles allerdings schuldig.
So viel Aufbruch war selten, zumindest in der CDU. 8 Regionalkonferenzen, 3 Kandidaten und zehntausende Mitglieder, die zugehört und Fragen gestellt haben. Eine große Selbstvergewisserung der Partei vor dem Parteitag in der kommenden Woche, auf dem Angela Merkel abtritt als Parteivorsitzende nach 18 Jahren. Andreas Reuter zieht eine Bilanz der Vorstellungstournee und untersucht die Chancen der 3 Bewerber um den Parteivorsitz.
8 Regionalkonferenzen, je 3 Stunden. Insgesamt also über 24 Stunden Diskussion. Wem soll da immer wieder was Neues einfallen?
In Halle kommt ein Mitglied zu mir und sagt: Herr Spahn, Sie sind noch blutjung, Sie haben noch Zeit. Und dann denke ich mir, das ist vielleicht ein Teil des Problems der CDU, dass man mit 38 noch blutjung ist.
4-mal hat Jens Spahn diesen Gag gebracht. Und so glitt die Diskussion zuweilen ins Skurrile ab.
Zu dem Thema wird Jens Spahn aus berufenem Mund gleich noch etwas sagen. Und ich weiß, was er sagte, deswegen kann ich will es gar nicht vorwegnehmen. Ich will nur eine Ergänzung machen.
Die Rollen jedenfalls waren klar verteilt. Spahn der Underdog, die anderen beiden in einem Kopf-an-Kopf-Rennen vorn. Annegret Kramp-Karrenbauer, die nach Merkel für Kontinuität steht, und Friedrich Merz, der heimgekehrte Merkel-Gegner.
Das ist so einer für mich, der die CDU auch verkörpert, so wie die CDU einmal war. und so, wie der sein sollte.
Aber beide redeten auch gegen diese Rollenzuschreibung an. Friedrich Merz etwa stellte sich öfter selbst die rhetorische Frage, wird das denn gehen mit ihm als Parteichef und Angela Merkel als Kanzlerin?
Natürlich geht das gut, weil Angela Merkel im Amt der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt ist von einer Koalition mit einem Koalitionsvertrag. Und deswegen werden wir in voller Loyalität diese Regierung unterstützen.
Und Kramp-Karrenbauer wollte auch nicht als Merkels Mädchen dastehen. Sie wolle künftig neue Prioritäten setzen, sagte sie, und musste gar nicht dazu sagen, dass es unter Merkel bisher nur allzu oft genau andersherum gelaufen ist.
Zuerst die Diskussion in der Partei, dann die Entscheidung in der Partei, dann die Umsetzung in der Fraktion und dann kann es in der Regierung gemacht werden. Das ist die Demokratie, wie wir sie wollen. Das ist das Sinnbild von selbstbewusster Regierungspartei.
Die 8 Regionalkonferenzen waren keine schrillen Fernsehtalkshows mit Rededuellen oder gar Schreiereien. Betont fair sollte es zugehen. Nur manchmal gab es Konter und subtile Tiefschläge. Er traue sich zu, die CDU wieder auf 40% zu bringen und die AfD zu halbieren. Das hatte Friedrich Merz mit großem Pomp verkündet.
40% für uns, die AfD deutlich unter 10%. Das wollen wir nicht nur, das geht. Zum Beispiel bei einer Wahl im Februar 2017, also das war nämlich meine Landtagswahl.
AKK, die 18 Jahre Regierungserfahrung hat, gegen Friedrich Merz, den Wiedereinsteiger aus der Wirtschaft. Merz, der geschliffenere Redner, gegen Kramp-Karrenbauer, die glaubwürdige Kümmererin. Das Rennen scheint völlig offen und nach der letzten Regionalkonferenz in Berlin schienen viele Mitglieder fast ein wenig ratlos.
Ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen.
Ich fand sie eigentlich alle gut.
Ich bin sehr zwiegespalten in dieser Frage.
Ich bin neugierig hergekommen, nicht ganz unentschlossen, aber ich bin jetzt sozusagen unentschlossener geworden.
Ich fand erstaunlicherweise alle drei gleich gut und ich bin ganz froh, dass ich mich nicht entscheiden muss.
Denn entscheiden müssen die Delegierten nächste Woche auf dem Parteitag in Hamburg. Dann geht die Ära Merkel zu Ende. Wo steht die CDU knapp eine Woche vor dem Wechsel an der Spitze? Hören Sie dazu den Kommentar im Echo des Tages von Julia Barth.
Klar, am Ende kann es nur einen geben, der das Rennen macht und Angela Merkel an der CDU-Spitze ablöst. Wenn der oder die neue Vorsitzende es aber schafft, was aus den Regionalkonferenzen mitzunehmen, dann hat die ganze Partei gewonnen. Aus den vergangenen 2 Wochen kann man als potenzieller CDU-Chef nämlich eine Menge lernen. Wie gut der Partei die neue Lust an der Debatte tut, zum Beispiel. Wie dankbar die Basis ist, dass sie auch mal gefragt wird, Themen setzen darf, dass ihre Bedenken gehört und ernst genommen werden. Schon bei der Zuhörtour für das neue Grundsatzprogramm hat sich gezeigt, wie sehnsüchtig die Partei darauf gewartet hat, zum Mitmachen, Mitdenken und Mitdiskutieren aufgefordert zu werden. Wie wohlwollend CDUler jenseits der Funktionärsebene das Versprechen von ein Stückchen mehr Basisdemokratie aufgenommen haben. Das hat sich bei den Regionalkonferenzen fortgesetzt, auch wenn die Mitglieder dort streng genommen nur Fragen stellen durften. Die Basis ist nicht nur selbstbewusster geworden, die CDU lernt auch, dass eine Auswahl zu haben Demokratie bedeutet, dass Kontroverse nicht gleich Streit sein muss, sondern im Gegenteil sogar gut tun kann und dass es diese Kontroverse längst nicht nur in der Flüchtlingspolitik gibt. Ja, bei den Ortsterminen in Ostdeutschland war das beherrschende Thema, bei den 6 anderen Konferenzen aber nur 1 unter vielen. Egal ob die Zukunft der Rente, der Wirtschaft, des Mittelstands oder des Sozialstaats, egal ob Chancen und Risiken der Digitalisierung, die Pflege, die Steuer, die Klima- oder die Landwirtschaftspolitik, die Themen waren breit, die Meinungen vielfältig. Die Auseinandersetzung damit hat auch den 3 Kandidaten gut getan. Zum einen, weil Annegret Kramp-Karrenbauer, inzwischen aber auch Friedrich Merz und Jens Spahn erkannt zu haben scheinen, dass sie sich breit aufstellen und alle mitnehmen müssen, wenn die CDU Volkspartei bleiben will. Zum anderen, weil diese 8x3 Stunden Auseinandersetzung mit der Basis ihnen geholfen haben, an ihrer Rolle zu feilen und ihr Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten. AKK, die Partei umarmt und vor allem mit erfolgreich gewonnenen Wahlen und ihrer Regierungserfahrung punkten will, die ihre männlichen Konkurrenten nicht haben. Friedrich Merz, der sich mit dem strengen Blick von außen pointiert kritisch über die Führungsarbeit der vergangenen Jahre hermacht, er war ja schließlich nicht dabei. und Jens Spahn, der den Generationenwechsel verspricht und mit seiner Zukunftsvision von einer CDU 2040 natürlich indirekt auch sagt, dass seine beiden Konkurrenten im Gegensatz zu ihm dann schon zu alt für die aktive Politik sind. Den größten Fehler, den der Gewinner dieses parteiinternen Wahlkampfes machen könnte, ist, die Erkenntnisse aus eben diesem Wahlkampf mit dem Tag der Staffelübergabe im Konrad-Adenauer-Haus zu vergessen und in alte Muster zurückzufallen. Setzt der künftige Parteichef oder die Parteichefin aber die neue Kultur in der CDU fort, dann ist es gar nicht mehr so wichtig, wessen Name am Ende auf dem Türschild steht. Gewonnen hat die Partei so oder so.
Julia Barth kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es sollte ein eindrucksvolles Signal sein, unmittelbar vor der Klimakonferenz in Katowice. Kohle stoppen, Klimaschutz jetzt. Unter diesem Motto gab es heute gleich zwei große Demonstrationen in Deutschland. Die eine in Berlin, die andere in Köln. Beiden gemeinsam ist die Forderung, beim Kampf gegen den Klimawandel auf die vielen Worte und Versprechungen endlich Taten folgen zu lassen. Mehr dazu von Oliver Köhler.
Mit so vielen Demonstranten hatten weder der Veranstalter noch die Polizei gerechnet. 20.000 am Kölner Rheinufer. Als die Demonstranten durch Köln zogen, war der Protestzug so lang, dass er sich zeitweise selbst blockierte. Die Veranstalter hatten Köln ganz bewusst für den Protest gewählt. Dirk Jansen, Sprecher des Umweltverbandes BUND.
Ja, hier vor eurer Haustür liegt das größte Braunkohlenrevier Europas, ist gleichzeitig die größte CO2-Schleuder. Und wir müssen Tempo machen beim Kohleausstieg. Und das soll das Signal heute sein, das Signal an die Politik, an die Landesregierung, an die Bundesregierung und auch an den Weltklimagipfel, denn da droht Deutschland mit leeren Händen dazustehen.
Die Demonstranten kamen aus ganz Deutschland. Landwirte, deren Ernten auf den Feldern vertrocknet sind und die nun Maßnahmen gegen den Klimawandel fordern. Umweltschützer, Entwicklungshelfer, Schüler und Eltern, die um die Zukunft ihrer Kinder fürchten.
Ja, ich möchte gerne was für den Klimaschutz tun und dafür, dass die Kohle nicht weiter verstromt wird.
Es ist ganz wichtig, endlich was fürs Klima zu tun. Die Bundesregierung hat schon jahrelang immer nur Rückschritte gemacht in der Klimapolitik.
Wir müssen die Vorreiter sein, wenn wir den Klimawandel anpacken wollen.
20.000 in Köln, 16.000 Demonstranten in Berlin. Die Veranstalter wollten ein starkes Zeichen zum Weltklimagipfel nach Polen und zur Kohlekommission nach Berlin schicken. Das sei gelungen, sagt Dirk Jansen vom BUND.
Wenn wir noch unsere Klimaschutzziele, die Kurzfristziele, nämlich einer 40-prozentigen CO2-Reduktion bis 2020 einhalten wollen, dann müssen wir die Hälfte aller Kohlekraftwerke in Deutschland jetzt schnellstmöglich abschalten. Das ist auch möglich, wenn man das entsprechend flankiert. Es würden dann die Lichter nicht ausgehen. Und anfangen müssen wir hier im rheinischen Braunkohlenrevier. Dort stehen die schmutzigsten und die ältesten und ineffizientesten Kohlemeiler.
Der Protest in Köln war laut, bunt und verlief ohne Zwischenfälle. Die Polizei war zwar mit einem größeren Aufgebot in der Stadt, doch die erwarteten Blockaden von Kreuzungen oder Gebäuden gab es nicht. Ein paar Kletterer waren zwar auf Straßenlaternen gestiegen und hatten von dort Protestplakate enthüllt, das tolerierte die Polizei aber als Teil des friedlichen Protests.
Es ist die geradezu klassische Konstellation in Frankreich. Im Élysée-Palast sitzt ein ziemlich allmächtiger Präsident. Parlament und Opposition haben wenig bis gar nichts zu melden. Und so verschafft sich das Volk, das ewig Unzufriedene, selbst Gehör. Wieder einmal läuft der politische Prozess in Frankreich erstens auf der Straße und zweitens aus dem Ruder. Was begann als Protest gegen hohe Spritpreise, eskaliert in gewalttätige Auseinandersetzungen. Gelb gegen Blau, rebellische Bürger in gelben Westen gegen Sicherheitskräfte in blauen Uniformen. Zum aktuellen Stand der Auseinandersetzungen aus Paris, Martin Bohne.
Rund um die Champs-Élysées sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld. Brennende Fahrzeuge und Mülltonnen, Barrikaden aus Absperrgittern und Bänken, herausgerissene Pflastersteine, zerstörte Terrassencafés. Seit 9 Uhr morgens halten die Auseinandersetzungen zwischen einigen hundert gewaltbereiten Demonstranten und der Polizei an. Ständig knallten Molotow-Cocktails, die Luft ist tränengasgeschwängert. Frankreichs Premierminister Edouard Philippe zeigte sich im Pariser Polizeipräsidium schockiert vom Ausmaß der Gewalt.
Elles ont fait preuve
Die Einsatzkräfte haben standgehalten, aber sie wurden zum Ziel von Attacken, die sie selbst als von einer selten erreichten Gewalttätigkeit beschreiben. Weit über 100 Randalierer wurden festgenommen. Geneviève, eine Ärztin, hat Verständnis für den Zorn der Demonstranten. Die Gewalt geht doch von den Regierenden aus, die alles für die Reichen tun, aber die Ärmsten immer höher besteuern. Die Regierung macht alles kaputt. Die Krankenhäuser, die Schulen, die öffentlichen Transportmittel. Und der Zorn führt zu Gewalt. Das ist doch normal. Nicht alle denken so. Diese Frau hat eine Anreise von über 2 Stunden hinter sich.
On est là juste par solidarité pour les gens qui peuvent pas manger alors qu'ils travaillent. Mais pacifiste, pas du tout à vouloir casser quoi que ce soit.
Wir sind hier aus Solidarität mit den Leuten, die arbeiten, aber trotzdem nicht über die Runden kommen. Aber friedlich, nicht um irgendwas kaputt zu machen. In diesem Sinne demonstrierten viele auf den Champs-Élysées auch friedlich. Alle mit den gelben Warnwesten bekleidet, die zum Erkennungszeichen für die Massenbewegung geworden ist, die Frankreich seit 2 Wochen durcheinander wirbelt. Macron, höre auf, uns für dumm zu verkaufen, stand auf ihrem Spruchband. Und immer wieder der Sprechchor. Macron tritt zurück, Macron tritt zurück. Jauric, der auch an den beiden vorangegangenen Samstagen zum Protest der Gelbwesten nach Paris gekommen war, erklärt den Zorn auf Macron.
C'est un peu le mépris de notre président, ce qu'on représente, c'est-à-dire nous sommes les petites gens.
Unser Präsident hat für uns, die kleinen Leute, nur Verachtung übrig. Die Proteste beschränken sich nicht auf Paris. Im ganzen Land versammelten sich auch heute wieder Frauen und Männer in Gelb. Sie blockierten Kreisverkehre und Einkaufszentren. Im Unterschied zu Paris sind die Proteste in der Provinz aber weitgehend friedlich abgelaufen.
Amerika trauert, um einen seiner ehemaligen Präsidenten, und zwar parteiübergreifend. George Bush Senior ist gestorben, im Alter von 94 Jahren. Republikaner, Begründer einer Familiendynastie, Staatspräsident der USA nach Ronald Reagan und vor Bill Clinton. Zu einer Zeit, als die Sowjetunion unterging und Deutschland wiedervereinigt wurde, mit seiner tatkräftigen Unterstützung. Martin Ganselmeier erinnert an den Mann, der nur eine Amtszeit im Weißen Haus regiert hat. Das allerdings in wahrlich historischen Zeiten.
Die meisten Amerikaner erfuhren die Nachricht vom Tod George Herbert Walker Bushs erst in den Morgenstunden. Der 41. US-Präsident war in der vergangenen Nacht in seinem Privathaus im texanischen Houston gestorben, im Kreis seiner Familie und in Anwesenheit seines früheren Außenministers James Baker. In den vergangenen Jahren musste Bush mehrfach wegen Bronchitis im Krankenhaus behandelt werden. Nach seinem letzten Krankenhausaufenthalt im Sommer bat er seine Familie, er wolle bei einer weiteren Verschlechterung seines Gesundheitszustandes zu Hause bleiben. Noch an seinem 90. Geburtstag war Bush Senior mit einem Tandem-Fallschirm aus einem Flugzeug abgesprungen. Nur weil du ein alter Kerl bist, musst du nicht in der Ecke sitzen und sabbern, empfahl Bush damals. Geh raus, mach was und genieße das Leben.
Just because you're an old guy, you don't have to sit around drooling in the corner. Get out and do something. Get out and enjoy life.
Nach dem Tod seiner Frau Barbara im April fiel ihm das jedoch immer schwerer. 73 Jahre lang war er mit ihr verheiratet. Und an ihrer Seite, im Grab, auf dem Gelände seiner Präsidentenbibliothek, wird er nun seine letzte Ruhe finden. US-Präsident Donald Trump wurde noch in der Nacht vom Tode Bushs informiert. Von Buenos Aires aus pries er Bushs zuverlässiges Urteilsvermögen. Damit habe er die Nation und die Welt zu einem friedlichen und siegreichen Abschluss des Kalten Krieges gebracht. Trump ordnete an, die amerikanischen Flaggen über dem Weißen Haus und an allen öffentlichen Gebäuden in den USA auf Halbmast zu setzen. Den kommenden Mittwoch erklärte er zum Nationalen Tag der Trauer. Gemeinsam mit First Lady Melania wird Trump in der kommenden Woche am Trauergottesdienst in der National Cathedral in Washington teilnehmen. Zahlreiche Politiker und Historiker in den USA würdigten Bush als großen Außenpolitiker in einer Zeit revolutionärer Umbrüche nach dem Ende des Kalten Krieges. Der frühere Außenminister Colin Powell, der unter Bush Senior Chef des Vereinigten Generalstabs war, lobte, Bush habe gegenüber der Sowjetunion viel Fingerspitzengefühl bewiesen. Er wusste, dass es den Russen schlecht ging, weil sie alles verloren hatten, an das sie jahrzehntelang glaubten. Das wollte er ihnen nicht auch noch unter die Nase reiben. Das machte ihn so großartig. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesaußenminister Heiko Maas würdigten Buschs Einsatz für die Wiedervereinigung Deutschlands. Ohne diesen Einsatz wäre die deutsche Einheit nicht möglich gewesen, schrieb der Bundespräsident. Die Bundeskanzlerin bezeichnete Busch als Glücksfall der deutschen Geschichte. Maas erklärte, Deutschland werde nie vergessen, dass Busch die deutsche Einheit von Beginn an ohne Vorbehalte unterstützt habe. Der außenpolitisch erfahrene Busch sei nach dem Fall der Mauer der richtige Präsident zur richtigen Zeit gewesen, urteilte auch der US-Historiker Tim Naftali.
There was no better prepared person.
Niemand war besser vorbereitet für die diplomatischen Herausforderungen nach dem Kalten Krieg als George Herbert Walker Bush. Wir können uns glücklich schätzen, dass er zu dieser Zeit im Oval Office war. Bushs Nachfolger im Amt lobten auch seine menschliche Größe. Der frühere US-Präsident Barack Obama sagte, Amerika habe einen Patrioten und bescheidenen Diener verloren. Jimmy Carter, der nun mit 94 Jahren der älteste noch lebende US-Präsident ist, betonte, Bush habe seine Regierungszeit durch Anstand, Höflichkeit und gesellschaftliche Verantwortung geprägt.
Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages. Zu mir ins Studio gekommen aus der Sportredaktion ist Mara Tellmann. Zurzeit läuft in der ersten Fußball-Bundesliga das Abendspiel Hoffenheim gegen Schalke. Wie steht's da?
Ich kann es kurz und schmerzlos machen. Hoffenheim ist besser, aber Schalke hält noch das 0:0.
Ja, die 0 muss stehen bei Schalke. Das war ja schon früher so. Bereits am Nachmittag haben die Bayern und auch Dortmund gespielt.
Genau. Und der Abstand, der ist gleich geblieben, heißt also, beide haben gewonnen. Die Bayern in Bremen mit 2:1. Dazu Nationaltorwart Manuel Neuer.
Wir reden in jeder Situation, egal ob wir Spiele gewinnen oder auch verlieren. Und jetzt war es natürlich so, dass wir uns viel Gedanken gemacht haben, viel miteinander gesprochen haben mit den Verantwortlichen, aber natürlich auch teamintern. Und das ist ganz wichtig, denn wenn wir wissen, wo wir ansetzen können, dann können wir uns auch verbessern. Und das haben wir heute gut gemacht.
Die Bayern also wieder in der Spur, aber solange Dortmund nicht nachlässt, wird es schwierig, oben ranzukommen. Dortmund jedenfalls gewinnt auch 2:0 gegen Freiburg. Der Sieg, ein Geduldsspiel für den BVB zur großen Zufriedenheit des Trainers Lucien Favre.
Für mich war ein gutes Spiel gemacht, weil die Gegner, ein Gegner wie Freiburg ist sehr gefährlich. Wir haben 1:1 in München, 3:1 gewonnen in Wolfsburg, 3:1 gegen Gladbach gewonnen. Das meint alles. Sie können sehr gefährlich sein und wir haben das gut gemacht insgesamt.
Ja, gut gemacht hat es auch Stuttgart heute beim 1:0 gegen Augsburg und Berlin ist in Hannover mit 2:0 erfolgreich. Damit kurz der Blick auf die Tabelle vorne, also Dortmund 33 Punkte vor, Mönchengladbach 26, die spielen ja morgen noch aktuell, Bayern München als Dritter 24 Zähler, vor Frankfurt 23, Leipzig 22 und Hoffenheim 21 Punkte aktuell, aber Frankfurt und Leipzig, die spielen ja auch noch morgen. Und ganz unten, der VfB Stuttgart ist raus von den definitiven Abstiegsrängen, 15. aktuell, dahinter Nürnberg, spielt morgen auch noch gegen Leverkusen und am Tabellenende Hannover mit 9 und schließlich Düsseldorf ebenfalls 9 Punkte. Ja, und auch in der zweiten Liga, da geht ja der Kampf um die Tabellenspitze weiter. Der HSV siegt in Ingolstadt mit 2:1 und Köln gewinnt 4:0 gegen Fürth, Hamburg also weiter einen Punkt vor Köln in der zweiten Liga. Und auch der Tabellendritte Union Berlin gewinnt 3:1 gegen Darmstadt. Nur der vierte St. Pauli, der hat Punkte liegen lassen beim 1:1 in Dresden.
Und wir lassen ein bisschen Luft aus dem Ball. In Frankreich hat die Handball-WM der Frauen begonnen. Für die deutsche Mannschaft mit einem sehr schweren Spiel.
Ja, genau, gegen Titelverteidiger und Rekord-Europameister Norwegen. Und deshalb kann man sagen, kleiner Sensationssieg, das 33:32 für Deutschland. Die kommenden Gruppengegner heißen nun Rumänien und Tschechien. Da ist die deutsche Mannschaft dann leicht favorisiert. Und damit sollte die Hauptrunde auf jeden Fall drin sein für die deutschen Frauen.
Wir haben heute den 1. Dezember, da gibt's mit Sicherheit auch Wintersport, oder?
Dort wo Schnee liegt, bei uns nicht, aber beispielsweise in Norwegen und auf die deutschen Kombinierer, da ist ja schon immer Verlass. Die Olympiasieger Erik Frenzel und Fabian Riesle, die stehen auch beim zweiten Weltcup in Lillehammer auf dem Podest heute im Massenstart als Zweiter und als Dritter. In Russland, da passt das Wetter auch. Für die deutschen Skispringer hat es aber nicht gereicht zu einem Sprung aufs Podest. Stefan Laie war als Vierter bester Deutscher von der Großschanze.
Und es gibt eine wichtige sportpolitische Entscheidung?
Ja, die aber nicht ganz überraschend kam heute. Alfons Hörmann bleibt Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. 383 von 450 Stimmen hat er bei der Mitgliederversammlung in Düsseldorf erhalten. Das einzig Spannende bei der Wahl war irgendwie, erst kurz vor dieser Wahl wurde Martin Engelhardt als Gegenkandidat vorgeschlagen. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass beim DOSB, dass es eine Kampfabstimmung gegeben hat, aber letztlich war es ja keine. Engelhardt bekam 61 Stimmen.
Das war der Sport mit Mara Tellmann und das war's auch für heute im Echo des Tages. Ihnen allen noch ein schönes Wochenende wünscht Andreas Teska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.